Dieses Buch ist voll von Frevel und Gottlosigkeit, wahrlich wert, in die Finsternis der Hölle zurückgeworfen zu werden, woraus es zum Schaden und zur Schande des Menschengeschlechts ans Licht gekommen ist. Der Erdkreis hat nichts Verderblicheres die Jahrhunderte her gesehen.
Dieses Buch, von dem hier gesprochen wird, stammt von Baruch de Spinoza. Ein harsches Urteil eines zeitgenössischen Professors. Doch nicht nur ihm missfällt die Philosophie Spinozas. Thomasius, ein anderer Denker seiner Zeit, spricht von Spinoza als einem lichtscheuen Schreiber, einem lästernden Erzjuden und völligem Atheisten. Ja, einem scheußlichen Ungeheuer. Andere werfen ihm philosophischen Lumpenkram vor, beschimpfen ihn als elenden Wicht, der Werke der Finsternis schreibe und betreibe. Und so kann heute der Philosoph Wilhelm Weischedel in seinem Buch »Die philosophische Hintertreppe« schreiben, dass Spinoza ohne Zweifel der Philosoph sei, der in der Geschichte die meisten Beschimpfungen auf sich gehäuft habe. Doch dabei bleibt es nicht. Den Spinoza-Feinden, die ihn beschimpfen und hassen, treten andere entgegen, die ihn nicht minder wortgewaltig verehren. Darunter Lessing, der schreibt, es gebe keine andere Philosophie als diejenige Spinozas. Herder gesteht, ihn mache diese Philosophie sehr glücklich. Ihm gehe sogar das Herz auf, wenn er von dieser allzu erhabenen Philosophie nur einen Laut höre. Und schließlich schreibt kein Geringerer als Goethe über den Philosophen:
Ich fühle mich ihm sehr nahe, obgleich sein Geist viel tiefer und reiner ist als der meinige. Die alles ausgleichende Ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden Streben und machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Verehrer.
Verehrung und Hass. An Spinoza scheiden sich die Geister seiner Zeit. Spinoza ist ein Rationalist, dessen Denken die Idee Gottes konsequent einschließt. Glaube und Vernunft finden hier zueinander, und das provoziert viele Zeitgenossen. Mit diesen Polen seines Denkens postiert sich Spinoza weder als radikaler Aufklärer noch als Überlieferer der Tradition. Er sitzt gleichsam zwischen den Stühlen, und diese Konstellation seines Denkens macht ihn bis heute lesenswert.
Was ich spannend finde an Spinoza ist, dass er über viele Fragen nachdenkt, die heute gerade auch eine breitere Öffentlichkeit eigentlich interessieren, wenn wir an Philosophie denken. Das ist das Verhältnis zum Beispiel von Freiheit und Determinismus. Aber es ist gerade auch das Verhältnis von Religion und moderner Wissenschaftlichkeit und das Verhältnis von Religion und Politik in einem pluralistischen Milieu, in einem pluralistischen Umfeld. Und da ist das Interessante an Spinoza, dass er zwischen den Stühlen sitzt. Also weder ist er jemand, der sagt, naja, wir brauchen die Religion, weil ohne Religion es kein funktionierendes Gemeinwesen gibt. Er fordert auch nicht zu einer sentimentalen Rückkehr zu einer religiösen Tradition auf. Auf der anderen Seite ist aber auch kein, wenn man so will, oberflächlicher, radikaler, eindimensionaler Religionskritiker. Er ärgert, wenn Sie so wollen, auch die radikalen Aufklärer dadurch, dass er sagt, ja, die Idee Gottes ist eine unverzichtbare, vernünftige Idee.
Sagt der Frankfurter Philosoph Thomas Schmidt. Spinoza lebt in einer Zeit der Umbrüche. In Europa tobt der Dreißigjährige Krieg. Der merkantile Kapitalismus erhebt sein Haupt und krempelt die tradierte Gesellschaftsform um. Und die aufstrebenden modernen Naturwissenschaften dienen zunehmend als Kompass für die geistige Orientierung. Zudem entwickelt sich in Europa auch langsam so etwas wie ein religiöser Pluralismus. Die Eltern von Spinoza waren Juden auf der Iberischen Halbinsel und emigrieren in die Niederlande. In der dortigen Gemeinde- und Talmudschule stellt der junge Spinoza bereits das tradierte Lehrer-Schüler-Verhältnis in Frage. Er formuliert Einwände, die seine Lehrer für unangemessen halten. Doch Spinoza meint, wer wirklich lernen will, der sollte weder seinem Lehrer noch sonst einer Autorität vertrauen. Er muss den Dingen selbst auf den Grund gehen. Das gilt auch für die Heiligen Schriften. Und so wird Spinoza zum Begründer der historisch-kritischen Bibelanalyse und macht sich damit natürlich unbeliebt, erklärt Jörg Splett, Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt.
In diesem allgemeinen Umbruch, der dort stattfand, ist er nun nochmal ein ganz eigenständiger und eigenwilliger Denker, weil er begann zu sagen, es ist ja unmöglich, dass das fünfte Buch Mose von Mose geschrieben ist, wo sein Tod mitbehandelt wird, und nimmt das so auseinander. Und das führte dann dazu, dass er ganz feierlich aus der Synagoge ausgestoßen wurde. Damit musste er auch aus dem Geschäft, dem elterlichen Geschäft heraus. Dann haben dann seine Brüder allein weitergeführt und er hat sich dann ernährt vom Linsenschleifen.
Aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, vereinsamt der Einzelgänger Spinoza weiter. Er lebt zurückgezogen in seinem Studierzimmer, tagsüber schleift er optische Linsen und verdient sich so das zum Leben Notwendige. In seinen Gedanken und Studien kümmert sich Spinoza nicht um gängige Meinungen. Tradition ist wie alles andere zu hinterfragen. Sein bescheidenes Leben also steht im Dienste der Wahrheit. Und sein friedfertiges Motto lautet:
Ich lasse jeden nach seiner Natur leben, und wer will, mag für sein Heil sterben, wenn ich nur für die Wahrheit leben darf.
Den Ansatz von Wahrheit findet Spinoza bei René Descartes. Der hatte angenommen, dass es in der Welt zwei verschiedene Substanzen gebe. Die denkende Substanz oder die Seele und die unbelebte, ausgedehnte Substanz, die leblose Materie. Zwischen beiden besteht ein Abgrund, den Descartes nicht überbrücken konnte. Denn wie könnte die eine auf die andere Substanz einwirken, wenn es zwei derart verschiedene Substanzen sind? Spinoza setzt bei dieser Frage an und versucht nun, beide Substanzen nicht wie Descartes zu trennen, sondern nebeneinander, ja, in eins zu denken. Und diese Substanz ist Gott.
Für ihn heißt Substanz eine Wirklichkeit, die ganz aus sich ist und sich aus sich erklärt und aus sich sein kann. Und da kann es nur eine absolute Substanz geben. Und diese eine Substanz, die hat jetzt unendlich viele Attribute, wie er sagt, Eigenschaften, Wesenseigenschaften, weil sie zugleich vollkommen und unendlich ist, hat sie unendlich viele Eigenschaften. Und von diesen Eigenschaften kennen wir nur zwei, nämlich das Denken und die Ausgedehntheit.
Materie und Geist, denkt Spinoza also, in einer Substanz zusammen. Und diese Substanz ist bei ihm nichts anderes als Gott. Die ausgedehnte Materie unserer Welt, alle Dinge um uns herum und in der Natur, sind bloße Eigenschaften des göttlichen Wesens. Und wie alles andere, so ist auch das menschliche Denken eine Eigenschaft der göttlichen Substanz. Alle Bewegungen in der Natur kommen aus der Kraft Gottes. Er ist keine erste Ursache, der die Prozesse der Natur einmal angestoßen hat und nachher seine Schöpfung beschauen könnte, sondern Gott wirkt immer und in allem fort.
Alles, was ist, ist in Gott. Und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden. Gottes Vermögen ist seine Wesenheit selbst.
Weil Gott die denkende Substanz ist, ist die Natur und deren Wandel wohlgeordnet und mathematisch beschreibbar, nicht etwa chaotisch. Und da nun die Natur selbst Ausdruck Gottes ist, muss auch deren naturgesetzlicher Ablauf eine Eigentümlichkeit Gottes sein. Damit aber gibt es keine Freiheit Gottes mehr im Sinne der christlichen Theologien. Der Religionsphilosoph Professor Thomas Schmidt.
Der Gedanke, dass es ein von der Welt als Geschöpf unabhängigen Schöpfer gibt, radikal unabhängigen Schöpfer, das ist natürlich ein Gedanke, den Spinoza in der Tat philosophisch kritisiert. Insofern ist das, was wir Theismus nennen, also der Gedanke eines persönlichen Wesens, das die Welt schafft, etwas, was Spinoza in der Tat distanziert betrachtet.
Im Gegensatz dazu kann man Spinozas Philosophie als Pantheismus bezeichnen. Gott ist nicht mehr persönlich zu begreifen, sondern zeigt sich in allen Erscheinungen der Welt. Und die läuft nach der inneren Notwendigkeit Gottes ab. Weise Menschen und Philosophen bemühen sich daher, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht, unter dem Aspekt der Ewigkeit. Und das wiederum bedeutet die Einsicht in die Notwendigkeit dessen, was passiert. Also gilt es zu ergründen, welche Ursachen hinter den Erscheinungen liegen. Nun ist der Mensch ein Teil dieser Natur und wird von äußeren Ursachen bestimmt. Insofern gibt es für den Menschen ebenso wenig eine Willensfreiheit, wie es einen Zufall in der Natur gibt. Professor Jörg Splett.
Es gibt keine Freiheit, es gibt eigentlich keine Möglichkeiten, sondern das Mögliche ist wirklich und das Wirkliche ist möglich. Da könnte man anders sagen, es ist notwendig. Alles, was ist notwendig. Und deswegen heißt die Grundhaltung eigentlich Ergebenheit. Warum er dann, könnte man sich fragen, überhaupt noch Vorschläge macht, dass man da an sich arbeiten soll und seine Affekte in den Griff kriegen soll, wenn es doch alles schon notwendig ist, das kann man sich fragen. Aber das ist genau die Spannung, die bei ihm drin steckt. Einerseits herrscht eher eine Notwendigkeit und deswegen hat man sich da hineinzugeben und das zu bejahen sogar. So wie in der Antike, wo man auch gesagt hat, den, der will, den führt das Schicksal und den, der nicht will, den schleift es.
Mit der Vernunft oder der Seele können wir etwas von der Wesenheit Gottes und dessen Notwendigkeit schauen, sofern wir die Ursachen in uns durch den Verstand ergründen. Doch behindern uns dabei die Affekte. Aufgabe ist es also, uns so weit wie möglich von den Affekten unabhängig zu machen.
Spinoza meint, dass ich mit dem Denken zugleich auch meine Körperlichkeit mitbestimmen kann, mich unabhängig machen kann von den unmittelbaren Bedürfnissen und Begierden und Affekten. Das ist nämlich das, worum es ihm geht. Wie führe ich ein beruhigtes und friedvolles Leben? Dem soll die ganze Philosophie dienen.
Seine Philosophie schreibt Spinoza vor allem in seiner Ethik nieder. Sie wird erst nach seinem Tod erscheinen. Es ist eine Ethik, die er nach der geometrischen Methode Euklids verfasst. Damit will er die Strenge der Gedankenführung der Mathematik der Form nach auf die Philosophie übertragen. Dem Inhalt nach aber ist seine Ethik auf das Glück der Menschen aus, erklärt der Philosoph Thomas Schmidt.
Für ihn ist Ethik, so habe ich ihn immer verstanden, vor allen Dingen eine Lehre vom menschlichen Glück. Es ist nicht so sehr eine Handlungsanweisung oder eine Begründung eines Sets von Regeln und Normen, sondern Ethik hat es damit zu tun, uns philosophisch zum Glück hinzuführen, zu einem gelungenen Leben. Insofern lebt er in gewisser Weise von dem Impuls des Sokrates. Wir haben unser Leben vernünftig zu prüfen und diese vernünftige Prüfung dient zu einem glücklichen, zu einem aufgeklärteren Leben.
Das Grundmotiv des Menschen in der Welt stellt dabei der Selbsterhaltungstrieb. Und das kritisiert der Philosoph Jörg Splett.
Das ist in meinen Augen eine betrübliche Sicht der Dinge. Denn wenn ich als eigentliche Grundkraft die Selbsterhaltung ansehe, dann wird die Sache eigentlich sinnlos. Wenn ich dafür lebe, um mich zu erhalten, das ist ja eine merkwürdige Bestimmung, die dort herauskommt. Und mir scheint Spinoza damit so ein Grundwort für die ganze Neuzeit gegeben zu haben.
Wie etwa Nietzsche dann den Willen zur Macht als das Grundprinzip des Menschseins ausmachen wird. Trotz dieser Kritik aber ist Spinoza in vielen seiner Gedanken heute noch aktuell. So eben in Bezug auf Religionsfragen in einer pluralistischen Gesellschaft. Und nicht zuletzt mit seinem Konzept einer inneren Freiheit durch das Denken.
Denken heißt also ein charaktervoll leben, verantwortlich leben. Das alles gehört ja für ihn mit hinein. Diese grundsätzliche Mut zum Denken, was immer dabei rauskommt, auch wenn man herausgeschmissen wird dann aus der Synagoge und dergleichen, er sagt, der Wahrheit sehe ich mich verpflichtet und bringe mich dort ein und erreiche dort meine innere Freiheit. Dieser Mut, dieser Denkmut, das ist ja etwas wirklich Unverzichtbares.